Ich gehe davon aus, dass Trump sich durchsetzt mit seinem Friedensplan, weil es gibt dazu keine Alternative. Punkt. Europa ist so geschwächt wie nicht mehr seit Jahrzehnten. Die Staatsverschuldung Russlands steht bei 20%. In den USA und in der Europäischen Union träumt man von derartigen Werten. Fakt ist, dass alle Ziele, die sich der Westen unter der Führung Biden und Europäische Union seit 2022 gesetzt hat, nicht erreicht worden sind. Und an die Adresse jetzt von Herrn Merz. Klartext.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit genau dem Mann, den es jetzt braucht. Hochkarätiger Experte, der zu den Sachen etwas sagen kann, die gerade passieren, der uns, glaube ich, erleuchten wird. Und zwar ist er Chefvolkswirt der Netfonds AG und Börsenexperte. Willkommen, Volker Hellmeier.
Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und es passiert ja genug, dass diskutabel ist.
Ja, es überschlägt sich ja gerade. Also eigentlich wollten wir über mögliches Schwarz-Rot sprechen, Deutschland. Aber jetzt hatten wir ja Ende letzter Woche noch ein richtiges Highlight, ein unschönes Highlight eher. Da wollen wir doch gleich einsteigen. Und Leute, nicht vergessen, ja, wenn euch solche Interviews gefallen, dann könnt ihr mir einen großen Gefallen tun, einfach mal den Kanal abonnieren, um solche Experten nicht mehr zu verpassen. Eklat im Weißen Haus, Volker, am Freitagabend. Hast du schon alles verkauft, alle Aktien?
Im Gegenteil, ich bin long und bleibe long. Und was wir sehen, ist enorm interessant. Wenn wir die Eröffnung am Montag sehen, was an den Aktienmärkten passiert, dann gehen sie hoch. Und das ist für mich...
Freitagabend ja auch, also nach der ganzen Sache.
Exakt. Erst runter, die Initialreaktion, habe ich gesagt, warum? Es müsste hochgehen und es ging hoch. Also kommen wir auf den Punkt. Ich finde es erstmal interessant, dass dieses Interview multimedial zu größten Teilen sehr verkürzt dargestellt wird. Es war ein 50-Minuten-Gespräch zwischen Vance, Trump und Zelensky. Und die letzten 10 Minuten, wo das vollkommen außer Rand und Band geraten ist, die stehen im Raum. Wenn man sich das gesamte Gespräch anschaut, dann kommt man zu einem anderen Ergebnis als das, was hier gerade multimedial in meinen Augen veröffentlicht wird. Es war lange ein sehr freundlicher Grundton. Und dieser Grundton wurde in dem Moment verletzt, als Zelensky die Grundlagen der US-Politik in Frage stellte, indem er eine Verurteilung Putins faktisch einforderte. Und dann ging das Ganze aus Rand und Band. Deswegen ist dieses Thema, dass das alles so geplant war, erstmal für mich nicht unbedingt so belastbar, wie es derzeit dargestellt wird. Aber da kann man sicherlich auch zwei Meinungen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist, die USA haben einen Plan. Das ist ein Friedensplan. Unser Friedensplan ist realpolitisch verankert. Das ist Realpolitik. Fakt ist, dass alle Ziele, die sich der Westen unter der Führung Biden und Europäische Union seit 2022 gesetzt hat, nicht erreicht worden sind. Erstens, die internationale Isolierung Russlands hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, Russland wirkt heute verankerter, gerade in den Zukunftsmärkten, da reden wir über den globalen Süden, als es jemals zuvor der Fall war. Messbar war das zum Beispiel auch am G20-Treffen in Kapstadt in der letzten Woche. Der zweite Punkt ist, man wollte Russland zurück ökonomisch in die Steinzeit sanktionieren. Das ist vollkommen nach hinten losgegangen. Machen wir ein bisschen Zahlenbingo. Die Staatsverschuldung Russlands steht bei 20%. In den USA und in der Europäischen Union träumt man von derartigen Werten. Das Wachstum lag im letzten Jahr bei 3,6%. Da kam kein Land der Eurozone und der USA auch nur ansatzweise hin. Die Arbeitslosenquote steht am Allzeittief von 2,3%. Es gibt Außenhandelsüberschüsse. Wenn ich mir also diese Konfluenz an Daten anschaue und dann den Verfall, den Europa in den letzten 3 Jahren international, Verzwergung, gesehen hat, wenn ich das vergleiche, dann muss ich sagen, ist diese Sanktionspolitik massiv gescheitert. Der nächste Punkt,
Volker,
ist,
ganz kurze Frage dazu. Ja, das glaube ich, da haben ja auch viele davor gewarnt. Ich habe damals auch das in Frage gestellt. Da kann ich mir ausnahmsweise auf die eigene Schulter klopfen, dass das ja, wie sinnvoll das ist, weil wir ja von Anfang an wussten, dass Putin seine Soldaten in Rubel bezahlt und nicht in anderen Währungen. Trotzdem hinkt das nicht alles ein bisschen? Es ist ja schon eine Kriegswirtschaft. Also Russland hat ja schon Probleme, dieses in die Knie zwingen. Klar, das hat nicht funktioniert, aber verraten da die Zahlen wirklich die ganze Wahrheit? Also da hat man ja auch schon massive Probleme, oder?
Nehmen wir 20 oder 30% von den Wachstumsraten runter. Fakt ist, die europäischen Automobilbauer sind gegangen, sind ersetzt worden durch chinesische und russische, extrem erfolgreich. Man substituiert alles das, was weggefallen ist. Deswegen dürfen wir auch nicht den Irrglauben haben, wenn es wieder zu einer freundlichen Situation kommt, dass wir wieder da landen, wo wir waren vom Status her ökonomisch. Never ever. Das fällt weg. Also ich sehe da schon eine sehr viel stärkere endogene, aus der Strukturpolitik resultierende Stabilität Russlands. Jetzt machen wir weiter. Militärisch sind die Ziele nicht erreicht worden. Militärisch wird deutlich, dass in Teilbereichen zumindest Russland weitführend ist, Oreschkin-Raketen vor dem Westen. Und wenn ich das Ganze sehe, dass militärisch nicht zu gewinnen ist, dass also nur ein All-In, Risiko Dritter Weltkrieg, wie Trump sagt, ein Game-Changer sein könnte, aber es kann auch ein Game-Loser werden oder ein enormer Verlust. Es kann ein Weltkrieg sein, wo wir uns alle vernichten. Dann müssen wir einfach konstatieren, dass diese Position rational ist von Trump, mehr als es im Moment dargestellt wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist ja der Friedensplan, der jetzt ad hoc in London aus der Taufe gehoben worden ist. Wie glaubwürdig ist dieser Friedensplan? Wir müssen das mal fragen, bis wann wollten wir eigentlich weiter die Forcierung des Kriegs durch die Europäische Union? Und das war genau bis zu diesem Zeitpunkt. Man wollte nur einen Frieden aus Stärke, der aber nicht realistisch war. Und insofern ist dieser Friedensplan in meinen Augen als Alternative zum US-Friedensplan erstmal ein wenig vergiftet. Im Englischen heißt das tainted für Frau Baerbock. Und jetzt schauen wir weiter. Ist Europa denn überhaupt in der Lage, auf unterschiedlichsten Ebenen die USA zu ersetzen, dass sich die Aussichten für diesen militärischen Konflikt positiv aus Sicht Europas und der Ukraine verändern können? Und da sage ich nein. Europa ist so geschwächt wie nicht mehr seit Jahrzehnten. Das sehen wir im Rückfall der Ökonomie. Das sehen wir aber auch an den Staatshaushalten. Schauen wir mal nach Frankreich. Können wir uns denn das, was jetzt im Raum steht, überhaupt leisten, wenn der ökonomische Verfall sich weiter so fortsetzt? Das gilt für Großbritannien, das gilt für Frankreich, es gilt aber auch für Deutschland. Und die Antwort lautet nein. Dann müssen wir fragen, haben wir überhaupt die Waffenpotenziale, um die USA zu ersetzen? Die Antwort lautet nein. Vielleicht perspektivisch, wenn wir uns ganz stark anstrengen, aber absehbar unter dem mittelfristigen Gesichtspunkt nein.
Dann kommt aber das ist doch gerade das Kernproblem, oder? Dass Trump sich zurückzieht, die USA, und dass wir uns natürlich halbwegs nackt dastehen und wir uns natürlich jetzt Sorgen machen und uns fragen, also man hat ja das Gefühl, Trump steht jetzt Putin näher als Europa und der Ukraine sowieso. Also das muss man ja auch ansprechen, oder? Also
ja, das, ich bin bei dir,
könnte er, Mario. Ja, das könnte ja auch alles ein bisschen, diplomatischer vielleicht ablaufen. Also man hat ja fast schon ein bisschen das Gefühl, Trump und Putin wären im Krieg gegen Ukraine und Europa, jetzt mal ganz überspitzt gesagt.
Also ich glaube, dass Biden auch nicht unbedingt Freund Europas war. Erstmal, ich glaube, das ist eine Fehldarstellung. Sondern das war immer eine Konkurrenzsituation, die man versuchte, zugunsten der USA auch durch diesen Konflikt zu forcieren. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du sprichst von Undiplomatie jetzt seitens Trumps. Ich glaube, die Undiplomatie wurde generiert durch europäische Politiker in den letzten, seit 2016. Seitens der europäischen Politik hat man sich immer gegen Trump aufgestellt, in einer Form, die im höchsten Maße, wenn man die klassische Diplomatie nimmt, undiplomatisch war. Und das ist ein Grundproblem. Was macht denn Donald Trump heute? Er räumt doch mit der neokonservativen Politik, die es seit Bill Clinton gab, Ausnahme seiner Präsidentschaft 2017-21, räumt er auf. Das wird gedreht. Und das Problem Europas ist, dass man sich im Zuge dieser neokonservativen Politik, Global Dominance der USA und wie er dahinter geschaltet, versammelt hat, seine Politik darauf ausgerichtet hat, gegenüber Moskau, gegenüber Beijing. Und das fällt uns auf die Füße, diese 180-Grad-Kehre in den USA, weg von den Neokonservativen. Das ist hier überhaupt nicht verstanden worden. Und ich glaube, dass damit eben jetzt eine Situation da ist, dass Europa das Risiko läuft, sich zwischen alle Stühle zu setzen, geopolitisch und geowirtschaftlich. Und wir kommen gleich zum Thema geowirtschaftlich hoffentlich nochmal. Mhm. Geopolitisch haben wir uns mit Moskau angelegt. Die Situation ist zerrüttet wie nie zuvor seit 1945. Oder sogar noch zerrütteter, weil da war ja noch die Westbindung, also Stalin, da war es ja noch Uncle Joe in den USA bis Ende des Zweiten Weltkrieges und nicht der Schlechter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns auch mit Beijing es verspielt, auch durch die Auftritte von Frau Baerbock, wenn wir über Deutschland reden, aber insgesamt, weil es eine konfrontative Haltung war im Rahmen des neokonservativen Politikansatzes der USA. Und wir laufen jetzt Gefahr, dass wir uns auch noch mit den USA zwischen die Stühle setzen. Wir bekommen in Kürze die Zollpolitik. Glauben wir denn wirklich, wenn wir und die verbale Akrobatik, die wir jetzt die Tage über das Wochenende gesehen haben gegenüber Trump, ist recht wenig diplomatisch. Glauben wir denn wirklich, dass wir hier jetzt Politikansätze der USA gegenüber Europa erwarten dürfen, die uns Konzessionen erlauben, dass unsere Wirtschaft sich stabilisiert? Oder sagt der gute Mann, also die haben Frieden, ich habe einen Friedensplan, die haben einen Friedensplan, deren ist undurchdacht, basiert im Grunde genommen auf dem neokonservativen Gedankengut, gegen das ich hier in den USA antrete. Ich will meinen durchsetzen. Was heißt das für Europa? Also die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man sieht, dass wir hier zwischen allen Stühlen setzen, dass wir damit unser europäisches Geschäftsmodell, das uns alle ernährt, auch die Staatshaushalte, weiter zur Disposition stellen, ist erheblich, erheblich. Und ich bin sehr, sehr, sehr angefasst. Ich habe so etwas in meinem Leben auch noch nicht erlebt, was ich derzeit erlebe. Aber am Ende ist es so, wenn man sich der Realität verweigert, und das haben wir lange getan, auch im historischen Kontext der Krisenentwicklung seit 2008, da wollten die USA ja schon mal übergriffig sein im Sinne Ukraine in die NATO. Erst seit September 2019 läuft die EU hier ja mit. September 2014, Entschuldigung, läuft die EU hier mit. Also ich bin sehr, sehr angefasst, weil am Ende geht es um Zukunftsfähigkeit von Wirtschaftsräumen und wir laufen hier die Gefahr, dass wir diese Zukunftsfähigkeit mit der aktuellen Ausformung der Politik weiter verspielen.
Jetzt ist die Frage, was rauskommt. Also man merkt ja ganz klar, jetzt lassen wir mal alle moralischen und Themen beiseite. Man merkt, Trump will den Krieg beenden. Und ich glaube, dass man ja schon sagen kann, wir wären alle erleichtert, wenn der Konflikt beigelegt wird. Dass die Ukraine dann sicherlich Verlierer ist, dass das auf Kosten der Ukraine geht, klar. Das ist natürlich ein Problem, wo man sich natürlich immer fragt, ja, ist das jetzt fair, wenn quasi Trump und Putin da jetzt so ein bisschen Mafiosi-mäßig da ihren Deal machen und dann die Ukraine, wie ja viele sagen, dann zerfleddert wird oder ausgeplündert wird oder wie man das auch immer nennen will. Was kommt denn da am Ende dabei raus? Trotzdem muss man sich natürlich fragen, ist es dann halt rationaler, wie du das gerade beschrieben hast, wenn halt alle ein bisschen einlenken und man dann halt sagt, okay, wir können das mal irgendwie beilegen und zerkriegen uns jetzt nicht mit jedem. Du hast das ja gerade beschrieben, Russland, China und jetzt noch mit den USA, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder? Also was glaubst du, was kommt jetzt da am Ende dabei raus, wenn wir mal von einer Lösung sprechen?
Ich gehe davon aus, dass Trump sich durchsetzt mit seinem Friedensplan, weil es gibt dazu keine Alternative. Punkt. Fakt ist, das lassen wir vollkommen außen vor, wir müssen hier einen historischen Kontext schaffen. Es war von Anfang an eine Auseinandersetzung zwischen Moskau und Washington und die Ukraine war das Opfer. Das Opfer wurde mit dem Maidan 2014 definiert. Und das habe ich damals auch gesagt und immer wieder gesagt, die Ukraine ist das Opfer. Wir sind auch ein Opfer, die Russen sind auch ein Opfer, Gewinner stehen woanders. Die sitzen in Beijing und die sitzen in Washington aus diesem Konflikt heraus. Und wenn wir wirklich der Ukraine helfen wollen, dann müssen wir den Ausblutungsprozess dieses Landes stoppen. Punkt. Und das heißt ein Ende des Sterbens. Und wir müssen vielleicht auch mal konstatieren, dass Leute wie Peter Scholl-Latour recht hatten, die gesagt haben, dieses politische Gebilde Ukraine ist in sich nicht homogen. Es gibt einen katholischen Teil, der ist westlich, einen russisch-orthodoxen, der ist östlich. Die einen neigen zu Russland, die anderen neigen zu Europa. Das ist also ein Designfehler bei Gründung 1991, der hier vorliegt und der dann international im Rahmen von Geopolitik und geopolitischen Interessen ausgenutzt worden ist. Also, aus der Nummer raus, Menschen wollen Frieden, Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Und wenn wir diese Lernkurve der letzten 3 Jahre Unfriede verzehrt, denn wir sind hier auch in Europa, auch in Westeuropa Opfer des Ganzen, ökonomisch, stabilitätstechnisch, politisch, gesellschaftspolitisch. Wenn wir das nicht erkennen wollen, dann wird der Preis, der zu zahlen ist für die Menschen, die direkt betroffen sind, Ukraine, Russland, höher und der ökonomische Schaden bei uns höher. Nochmal, wenn man sich zwischen die Stühle setzt, das Programm, was hier in Europa jetzt angedacht worden ist von Keir Starmer in London, bedeutet, dass wir Belastungen bekommen. Und das sind konsumtive Belastungen, das ist nicht investiv, das ist nicht Infrastruktur, Forschung, Entwicklung, sondern das sind Militärgüter, konsumtive Verwendung. Wenn wir das machen, dann müssen wir Nummern von in den nächsten 5 Jahren von 1,2 Billionen auf die Beine bringen, die es überhaupt nicht gibt. Also man muss das Ganze auch mal in der Konsequenz durchdenken. Da muss man sagen, okay, wenn wir in 3 oder 2 Jahren dazu nicht mehr in der Lage sind, was machen wir dann mit der Ukraine? Da sind vielleicht nochmal 500.000 Menschen gestorben. Also von daher nochmal die Rationalität, die der Politik von Trump innewohnt, ist ja, dass man die Realität auch akzeptiert. Und da sind wir meines Erachtens auch noch nicht. Und einen Gedanken, den hatte ich eben vergessen, ja, der ist ganz wichtig. Wir haben Minsk II gemacht und wir haben mit Paraphierung gewusst, dass wir diesen Vertrag brechen. Wie glaubwürdig ist vor diesem Hintergrund ein Friedensplan Europas in Konkurrenz zu den USA auf internationaler Bühne? Welches geopolitische Standing hat vor dem Hintergrund von Minsk II eine Unterschrift der Europäer? Das habe ich in unserem Hellmeyer-Report immer wieder geschrieben damals. Also da wurde so von Frau Merkel und auch von Hollande wurde so lässig darüber hinweggegangen. Das ist nicht Lässigkeit. Hier reden wir von einem völkerrechtsbindenden Vertrag, den wir bewusst niemals einhalten wollten, aber ihn paraphiert haben, um mit den anderen in eine Falle zu locken. Das wird uns noch Jahre auf die Füße fallen und das nimmt auch diesem Friedensplan in London im Endeffekt ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit.
Volker, haben wir nicht ein Problem? Jetzt kann ich mir auch was Besseres vorstellen, als ein paar hundert Milliarden in Rüstung zu stecken. Aber jetzt überlegen wir mal, wenn wir nicht handlungsfähig sind, verteidigungsfähig, wie wir das auch immer nennen wollen, sind wir da nicht absoluter Spielball? Denn jetzt sagen wir, Putin zündelt dann wieder oder es ist ja völlig wurscht, einfach nur hypothetisch. Es könnte auch China sein oder Trump sagt dann eben von heute auf morgen, naja, also hier, also wir helfen euch nicht, wir gehen aus der NATO jetzt vielleicht doch raus oder ziehen uns zurück. Also wir sind ja ständig quasi erpressbar oder zumindest unter Druck zu setzen. Also wir sind ja ein Spielball, weil wir müssen ja ständig irgendwo betteln und sagen, naja, wenn das passiert, dann brauchen wir aber das oder wenn das passiert, brauchen wir das. Also muss man nicht unabhängig werden? Also ist Aufrüsten nicht zwingend notwendig, einfach hinsichtlich dieser Unabhängigkeit, weil wir sind ja sonst überall immer Bittsteller oder im Endeffekt, man muss sich ja nur die deutsche Bundeswehr anschauen, wir sind ja aufgeschmissen, oder? Muss man ja, das nicht so knallhart sagen?
Absolut. Und jetzt folgender Punkt. Bisschen Selbstbeweihräucherung. Seitdem ich diesen Job mache, seit 1997, habe ich gesagt, die Europäische Union und Europa muss sich emanzipieren, muss eine interessenorientierte eigene Politik führen. Und das ist nicht passiert. Und man hat sich immer versteckt bei den großen Themen wie auch der militärischen Aufrüstung. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir eine effiziente militärische Basis innerhalb Europas haben. Nur das haben wir doch über 30 Jahre ignoriert, faktisch. Und wenn wir das wollen, was brauchen wir? Das ist konsumtiv, das kostet viel Geld. Was brauchen wir? Wir brauchen eine funktionierende Ökonomie, dass das Steuersubstrat generiert wird, um sich diesen, in Anführungsstrichen, Luxus des Militärs überhaupt leisten zu können. Und jetzt schauen wir uns mal die europäische Wirtschaftspolitik an, die export-importseitig abhängig ist wie kein anderer Wirtschaftsraum von offenen Märkten der Welt. Und was machen wir? Eine ideologisch narrative, verbrämte internationale Politik, die uns Import- und Exportmärkte durch eigene Sanktionspolitik nimmt. Und damit untergraben wir das Geschäftsmodell, das diese Möglichkeiten der Emanzipation auch im Bereich Militär erst eröffnet. Und an die Adresse jetzt von Herrn Merz. Klartext. Wir haben eine IFO-Umfrage jetzt gehabt zur Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und die fällt dramatisch prekär aus. Selbst das IFO-Institut ist besorgt. Wenn wir das also ernst meinen mit den geplanten Militärausgaben, dann brauchen wir dafür Steuersubstrat. Dafür brauchen wir eine funktionierende Ökonomie, weil alle Einkommen kommen für Staat und private Haushalte nur aus dem Unternehmenssektor, direkt oder indirekt. Dann brauchen wir jetzt ein Reformprogramm, das seit 1871 einmalig ist, in der Größenordnung von rund mindestens 5% der Wirtschaftsleistung, also etwa doppelt so hoch wie die Schröder-Reform, bis hin zu 8%. Und sind wir dazu in der Lage? Das heißt, wir diskutieren doch im Moment Wunschträume, wo wir Geld allokieren wollen, um uns zu emanzipieren, und wir vernachlässigen dabei die Grundlage der substanziellen Finanzierung der Nachhaltigkeit, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist etwas, was mich intellektuell irritiert zurücklässt. Das war jetzt
diplomatisch. Lass uns gleich über Schwarz-Rot, was ja wahrscheinlich oder möglicherweise kommt, mal schauen, ob das was wird, aber es ist ja auf jeden Fall die wahrscheinlichste Lösung gerade, gleich noch sprechen. Aber du hast gerade gesagt, Zölle und Co., aber da muss man jetzt auch sagen, natürlich mischen wir da auch voll mit, und gerade wenn man zum Beispiel auch natürlich China anschaut, aber trotzdem, Trump ist ja gerade der Pacemaker, der gibt dir die Richtung vor, und man muss sagen, jetzt mal aus Sicht der USA oder aus seiner Sicht, macht er das ja auch geschickt, weil wir sind ja quasi wie ein Hühnerhaufen, der da nur hinterherläuft oder reagiert kann, aber das ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach in der Welt Zölle verteilen und die anderen machen nichts, oder? Also das ist ja eine sehr komplexe Situation. Und wie würdest du denn auf Trump reagieren? Also er macht ja massiv Druck. Also muss man da nicht auch Gegendruck aufbauen, weil sonst hast du ja gar keine Chance, oder? Also die Zollpeitsche schwingt ja schon auch Trump am lautesten, wenn man das mal so sagen kann.
Eindeutig, aber sie trifft Europa zu einem Zeitpunkt, wo wir strukturell die größte Schwäche haben, seitdem ich mich mit Politik beschäftige. Und insofern hat er eine hohe Durchsetzungskraft. Und das Erste ist immer, sich der Realität stellen. Punkt. Und ich sagte schon, also wir halten an der neokonservativen Ausprägung der US-Politik fest, die überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Wir bewegen uns im luftleeren Raum. Und Fakt ist, dass wir aber Vorfestlegungen haben in den politischen Eliten, ob das ein Keith Starmer ist, ob es ein Macron ist, ob es ein Merz ist, ob es ein Scholz ist, ob ein Hofreiter, Kiesewetter und wie sie alle heißen. Wir haben Uschi von der Leyen. Wir haben also Vorfestlegungen, die es uns im Grunde genommen ohne Gesichtsverlust nicht ermöglichen, aus der Nummer, in die wir uns selbst gebracht haben, herauszukommen. Das ist das Problem derzeit. Geht es um Europa, geht es um die Bürger, geht es um den Standort oder geht es um die Eitelkeit der politischen Eliten? Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt dabei.
Und was würdest du denn jetzt konkret machen mit Trump? Wie würdest du mit ihm umgehen?
Wir brauchen ganz neue Verhandlungsteams, die nicht verseucht sind durch ihre Vorfestlegung der Vergangenheit. Das ist das Erste. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Neutralität, die auch gutiert wird, sowohl in Beijing, in den USA und vielleicht auch in Moskau, um wieder Diplomatie zu betreiben. Wir haben ja die Negation der Diplomatie betrieben. Also hin zu klassischen Tools der Politik. Und das wird mit den Mannschaften, die wir haben, nicht möglich sein. Das sage ich hier ganz deutlich. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt einen Pfad der Gesprächsbereitschaft zu bekommen, der eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, zu positiven Zielen für Europa zu führen. Das klingt beinahe fatalistisch. Der entscheidende Punkt ist, man braucht neue Köpfe. Man braucht Menschen, die eine andere Denke haben, die nicht ideologisch, nicht narrativtechnisch organisiert sind, sondern die Realpolitik können und wollen. Und das wird eine Zeit dauern. Aber Fakt ist, auch die USA brauchen uns. Es gibt ja durchaus Dinge, die und zusammenhalten. Also für den geopolitischen Anspruch der USA brauche ich irgendwo auch Europa, die das mitspielt. Das heißt, die USA werden uns nicht vollkommen vor den Wagen werfen. Aber je weiter wir uns von den Interessen der USA derzeit entfernen, desto höher wird dieses Risiko. Das sind kommunizierende Röhren. Es wird aber nicht, dieses ultimative Bild wird nicht entstehen. Der nächste Punkt ist jetzt, was in Europa passieren wird, nimm meine Prognose, ist, dass die Bevölkerung den politischen Eliten abhanden kommen. Weil mit dieser Politik, die jetzt im Raum steht, bedeutet das massiver Wohlstandsverlust für die Menschen, weil es gibt eine Reallokation zugunsten geopolitischer Ziele oder für manche geopolitische Ziele zulasten der eigenen Bevölkerung. Und das führt zu Ungemach. Das führt zu einem Misstrauen des Souveräns innerhalb der europäischen Länder gegenüber der Politik. Und das kann nachher am Ende perspektivisch die Grundlage sein für eine Neuausrichtung, Fakt ist, wir haben uns verrannt. Ab September 2014, ich habe das damals kritisiert, übrigens rein zufällig, Mario, habe ich damals genau zu dem Zeitpunkt alle meine Sendeplätze bei AD, ZDF, in den Mainstream-Printmedien verloren. Ad hoc, das kann natürlich Zufall sein, ist wahrscheinlich auch Zufall. Aber wir müssen uns Realität stellen und das haben wir lange Zeit nicht gemacht. Wir haben es uns einfach gemacht, indem wir bestimmten Themen dritte Interessen hinterhergelaufen sind.
Blicken wir mal auf die Börse. Du hast gesagt, der Frieden muss eigentlich kommen, weil es keine andere Lösung gibt. Also Trump wird sein Ziel erreichen aus deiner Sicht. Du hast gerade gesagt, Europa hat sich verrannt, ist vielleicht so schwach wie noch nie oder wie lange nicht. Wie investiert man denn da jetzt? Weil gerade machen sich ja viele Sorgen um die USA. Man muss ja sagen, das ist ja auch schon eine Operation am offenen Herzen. Da mischen ja sehr viele mit. Also man ist ja an sehr vielen Baustellen gleichzeitig unterwegs. Natürlich ist jetzt die Ukraine eine, aber was in den USA passiert, ist ja eigentlich fast spannender oder besorgniserregender, kann man es vielleicht auch nennen, zumindest jetzt aus Sicht der Amerikaner oder auch der US-Investoren. Da wird ordentlich das Budget gekürzt, da sind viele Leute über Nacht arbeitslos. Das verunsichert natürlich auch die Verbraucher in den USA, das merkt man ja auch an den Umfragen. Wen siehst du da denn jetzt vorne in den kommenden Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren? Also glaubst du, dass die USA jetzt sogar noch stärker werden in den kommenden Wochen und Monaten? Weil die Börse hat ja jetzt eigentlich gerade Europa gespielt zuletzt und Deutschland, die ja nach deiner Meinung eigentlich gerade alles falsch machen.
Ja, wir müssen zwei Dinge sehen. Die europäischen Unternehmen zunächst als die Beantwortung der letzten Frage. Die europäischen Unternehmen gehen immer weiter aus Europa raus. Das heißt, das sind Global Player. Da darf ich nicht durch das Prisma der Volkswirtschaft Europas oder Deutschlands drauf gucken, sondern die stimmen mit ihren Füßen ab. Und es gibt auch US-Unternehmen, die hier produzieren. Wir schauen auf diese Unternehmen deswegen nicht durch das Prisma Deutschlands und Europas. Und ich glaube, genau das machen die Märkte. Und Fakt ist, der internationale Markt, die Großinvestoren waren in Europa vollkommen unterinvestiert. Und was wir sehen jetzt mit der Trump-Politik, die ja diesen Frieden schon ankündigt, eigentlich seitdem er gewählt ist, ist, dass Europa eine relative Outperformance gegenüber US-Märkten hat. Das heißt, jetzt werden die Positionierungen des Großkapitals wieder aus der Unterpositionierung in Europa herausgeführt. Das ist die Erklärung für die aktuelle Bewegung. Jetzt schauen wir auf die nächste Frage, die du gestellt hast. Wie geht's weiter in den USA? Es rumpelt in den USA. GDP Now jetzt von der Federal Reserve in Atlanta hat die Wachstumsprognose fürs laufende Quartal von, was weiß ich, 2% auf minus 1,5% gestellt. Ja, das wirkt dramatisch.
Absturz, ja.
Fakt ist, dass Restrukturierung immer einen konjunkturellen Preis zunächst hat. Und genau das erleben wir in den USA. Sie restrukturieren sich. Sie gewinnen die Zukunft durch Strukturmaßnahmen, weniger Staat, mehr Freiheit für die Wirtschaft, Energiepreise runter, Steuern runter. Aber wir schneiden auch staatliche Dinge weg. Das fällt sofort weg dann, die Einkommen und auch deren Konsum als Beispiel. So, das heißt, ich habe eine Leistungsertüchtigung in den USA, wo wie bei einer Operation ich erst etwas Schmerz habe, aber dann der Leistungskörper wieder potenter ist. Das ist das, was die USA machen. Das ist immer das, was ich mit Aristoteles meine. Strukturbedingt, konjunkturbedingt Einkommen. Das heißt, was die machen, ist sich fitter machen für die Zukunft. Und wenn wir jetzt mal das Ganze korrelieren, der Hauptgegner, den die USA definiert haben, ist China. Und wenn man jetzt mit Russland Annäherungspolitik macht, in einen Austausch geht, auch Nord Stream 2.1 wird jetzt ja wieder diskutiert, im Hintergrund übrigens, enorm interessant, dann versuchen die USA eigentlich im Grunde genommen ein Stück weit an die Ressourcen Russlands ranzugehen, sich mit Russland anzunähern. Und eine Annäherung USA, Russland bedeutet immer auch eine gewisse Isolierung dann wieder Chinas gegenüber Russland. Das sind relative Verschiebungen. Das heißt nicht, dass man jetzt an der Seite der USA steht, seit Moskaus.
Nein, man wird die Aber das wäre ja auch Trumps Albtraum, oder? Wenn China und Russland zu eng sind, oder? Das wäre
exakt. Schwierig. Das heißt, diese Maßnahmen sind geopolitisches Spiel und da ist Europa eine Randnotiz. Es gab schon unter Präsident Obama, also the pivot to Asia, also dass man den pazifischen Raum stärker ins Auge nimmt. Und da liegen sie auch richtig, wenn wir uns den asiatischen Raum annehmen, ist das die Keimzelle der globalen Wachstumskräfte. Und Europa lebt immer noch in der Wahnvorstellung, ganz am Rande des Kontinents, dass man hier Bedingungen stellen kann. Diese Zeiten gab es, die sind aber nicht mehr gegeben. Das heißt, wir sollten uns der Realität stellen. Die USA machen eine interessenorientierte Politik, pragmatisch. Und wir bewegen uns in ganz anderen Sphären diesbezüglich und sind in der Realität meines Erachtens weder in Brüssel noch in Berlin, Paris und auch nicht in London angekommen.
Du hast gerade beschrieben, fit machen, aber wie wird das jetzt deiner Meinung nach ablaufen? Also zuletzt, wir sehen es ja, Wachstum minus 1,5%, die Inflation fällt aber auch, das ist natürlich auch eine positive Sache, die Zinsen fallen auch, vor kurzem hatten ja alle Angst, um Gottes Willen, die Zölle, inflationär, Kapitalmarkt macht da nicht mit, es werden keine Anleihen mehr gekauft, jetzt sehen wir gerade eigentlich genau das Gegenteil, der Dollar auch, natürlich ist der Dollar bockstark, aber trotzdem leicht zurückgekommen, nicht weiter gestiegen, Bitcoin auch gefallen, jetzt hat er sich wieder erholt, nachdem die Kryptoreserve am Wochenende angekündigt wurde, trotzdem, die Zölle kommen wahrscheinlich auch noch, also wie glaubst du, wird sich das auswirken? Also wird sich dieses Fitmachen schnell zeigen oder hat das jetzt erstmal Potenzial in diesem Jahr, vielleicht sogar, wenn es schiefläuft, für eine Weltwirtschaftskrise, wenn die USA jetzt wirklich in eine Rezession rutschen oder wie auch immer?
Also die Weltwirtschaftskrise sehe ich erstmal nicht, nein. Die Bedarfe sind da, aber wir werden eine Verlangsamung in den USA sehen. Wir bekommen jetzt diese Zölle, wenn wir Trump glauben wollen, am 4. März gegenüber Kanada, Mexiko, China. Und die gegenüber Europa kommen definitiv, ob die jetzt im März, April oder Mai kommen, wie sagte mein Chef in der früher Banane halbe Höhe, ist irrelevant, sie kommen. Und sie werden einen Inflationseffekt haben. Aber in der Fed wird jetzt schon diskutiert, weil das ja eine Basiseffektverschiebung ist, ob man darauf überhaupt reagieren sollte. Weil nach 12 Monaten Basiseffekt fällt das Ganze wieder raus. Das ist eine Einmalverschiebung. Administrierte Inflation, dagegen kann ich auch nicht mit Zinserhöhung was machen. Damit würge ich eher noch die Wirtschaft weiter ab und agiere gegen die strukturellen mittellangfristigen Erfolge, die sich mit der Politik verbinden sollen. Also von daher bin ich bezüglich der Zinspolitik relativ entspannt. Aber Fakt ist, das ist eine Ineffizienz, so nennt man das im ökonomischen Sektor, für die US-Wirtschaft, für die Weltwirtschaft. Und das hat einen bremsenden Effekt. Aber nicht einen, der eine Weltwirtschaftskrise auslöst. Nein, das wird nicht der Fall sein.
Also dann bist du eher bullish in Kombination. Die Zinsen werden nicht so schlecht laufen, wie befürchtet. Also Zinserhöhungen auf keinen Fall. Vielleicht sogar, ja, wenn das Wachstum abschmiert, vielleicht sogar Zinssenkungen. Trump kann ja auch keinen Aktiencrash brauchen oder auch keine zu schwache Wirtschaft. Und wenn der Frieden dann noch dazu kommt, dann könnte das ja bei der Angst, die gerade im Markt ist, eigentlich richtig gut werden, oder?
Jetzt mal, also ich sehe es wirklich so. Du siehst mich also zuversichtlich. Nicht euphorisch, aber zuversichtlich. Frieden ernährt und Frieden verzehrt. Und wenn wir diese Situation mit der Ukraine in den Griff bekommen, dann bedeutet das, dass wir eine Potenzialwachstumssteigerung für alle Beteiligten der Weltwirtschaft bekommen. Wohlstand, nicht mehr sterben und erschießen, sondern Wohlstandsmehrung und Stabilität. Und das wünsche ich mir sehr. Und ich sehe die Wahrscheinlichkeit bezüglich des Ukraine-Konflikts als sehr, sehr hoch an, dass wir dieses Thema in diesem Jahr bereinigen werden. Und vielleicht schneller, als wir uns das vorstellen können. Das sage ich an dieser Stelle auch. Schneller, als wir uns das vorstellen können. Das mag nicht nochmal auf der Agenda von Brüssel, Berlin, Paris und London liegen, aber es liegt meines Erachtens auf der globalen Agenda. Die entscheidenden Größen heute in der Welt sind Washington, Beijing und Moskau. Es ist nicht Brüssel.
Aber du hast gesagt, in diesem Jahr noch schneller als erwartet oder als manche auf dem Schirm haben, aber es kann schon noch ein bisschen dauern, oder? Es wird jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten Tagen, also es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, ich nehme ja an diesen Sitzungen nicht teil, aber der Druck erhöht sich immer weiter. Wir werden sehen, dass dieser Friedensplan Europas in meinen Augen relativ schnell zerbirst, auch weil die Europäische Union, man redet ja von der Koalition der Willigen, man kriegt die Europäische Union ja gar nicht dahinter versammelt. Dafür ist die Interessenlage zu heterogen, zu unterschiedlich. Und man redet von der Koalition der Willigen, die letzte Koalition der Willigen basierte auf Lügen. Und ich habe ja schon den historischen Kontext eingangs angesprochen. Also und die Willigkeit in den einzelnen Ländern, die Zukunft des eigenen Standorts zu riskieren für dieses Thema Ukraine, die mag vielleicht jetzt verbal ausgesprochen hoch sein, aber real vielleicht deutlich geringer.
Gut, also dann würdest du jetzt grundsätzlich an der Strategie nichts ändern. Also du siehst die USA ein bisschen verlangsamt, aber trotzdem, da machen sich ja viele Sorgen, hohe Bewertung, Wachstum wird geringer. Also, aber du siehst für US-Aktien, siehst die nach wie vor vorne oder sagst du, wäre vielleicht schon besser, auch ein bisschen auf die Emerging Markets oder auch auf Europa zu schauen wegen der Bewertung?
Also ich finde ein breit aufgestelltes Portfolio jetzt im Sinne Weltwirtschaft ist das Sinnvollste, was man machen kann. Übrigens, russische Aktien waren durch westliche Käufer, soweit sie es dann durften, extrem gesucht in den letzten Tagen und Wochen. Also es finden hier ganz interessante Verschiebungen statt, die im Endeffekt sagen, okay, die Welt wird etwas friedlicher und damit geht die Potenzialwachstumsrate hoch. Und ich möchte mal sagen, auch für die Aktienmärkte, es ist doch nicht das reale Wachstum alleine, das hier treibt, sondern es ist das nominale Wachstum mit der Inflation, weil die Inflation findet ja in den Bilanzsummen der Unternehmen statt, die die Preise erhöhen. Das heißt, ich habe ja immer den impliziten Inflationsschutz und die, die stark sind, die können früher ihre Preise erhöhen, haben einen Vorteil und können sogar mehr Gewinne daraus generieren. Wir haben ein globales nominales Wachstum um die 8%, wie im letzten Jahr, auch im Jahr 2025. Und das bleibt ein Treibsatz für positive Grundentwicklungen, das heißt Buy-the-Dip-Strategien. Das sehen wir die letzten 2 Jahre ja schon. Immer wenn eine Korrektur kommt, die fängt auch mit hoher Dynamik an, die vererbt innerhalb kürzester Zeit. Und das hat mit diesem Kontext zu tun. Und von daher breit aufgestellt, US-Märkte sind teuer. Nochmal, jetzt haben wir einen Vorteil gehabt, europäische Märkte sind im internationalen Vergleich billig. Unterinvestitionen waren da. Also Europa hat meines Erachtens noch weiteren Raum nach oben. US-Märkte würde ich auf keinen Fall vernachlässigen wollen. Weil, ja, da rumpelt es ein bisschen, aber es sind alles Global Player, die global produzieren. Und das ebnet sich dann auch in Teilbereichen wieder auf. Die reale Nachfrage nach den Gütern bleibt da, um die Güter zu erstellen. Dann haben wir Basiseffekte über die Zölle, die nach 12 Monaten aber zu großen Teilen wieder rausfallen oder zu größten Teilen. Also ich sehe das mit einer gewissen Nüchternheit und Abgeklärtheit und bin weiter zuversichtlich. Globales Portfolio inklusive Asien, Europa, USA, starke Unternehmen suchen. Und wir sehen ja im Moment Militär läuft. Nehmen wir mal als Beispiel aktuell ThyssenKrupp, gehen ja förmlich durch die Decke. Das heißt nochmal, Europa wird sich neu konfigurieren müssen. Und damit sind europäische Unternehmen, die im Bereich von Rüstung unterwegs sind, zunächst, die mögen teuer sein und sehr teuer, aber sie haben unter dem Aspekt Buy-the-Dip-Strategie weiter meines Erachtens Potenzial.
Wie siehst du Gold? Weil eigentlich ist es ja gerade für Gold ein Traum, die ganzen Probleme, Geopolitik, hohe Schulden, wie auch immer, dann auch vielleicht sogar jetzt noch fallende Zinsen, weiterhin eigentlich ein Traum, aber jetzt nehmen wir mal an, das wird alles gar nicht so schlecht und wie du es heute ja schön beschrieben hast, man agiert vielleicht mal aus eigenen Interessen, pragmatisch, diplomatisch, wie man es auch nennen will. Ist Gold dann vielleicht auf einmal eine ganz schlechte Wahl oder wie siehst du das?
Nein, aber ich hatte eben schon beschrieben, Europa ist als Partner nach Minsk II wenig vertrauenswürdig. Die US-Politik unter Trump ist immer eine Loose Cannon. Also da gibt es immer Unberechenbarkeiten. Das heißt, das Thema Risiken bleibt im Raum. Das Thema Emanzipation des globalen Südens bleibt bestehen. Dort liegen die Wachstumskräfte mit rund 4% der Wirtschaftsleistung, Wachstum PA. Der Westen kommt zwischen also auf 1,8-2%. Wenn ich mir das ansehe, dann sage ich, die multipolare Ordnung greift immer weiter Raum. Da aber der globale Süden keine eigene Währung hat und das wird auch auf kurze Sicht auch keine BRICS-Währung geben, keine Alternative geben, bleibt der Dollar im Bereich der Devisenmärkte dominant. Aber Gold, vielleicht jetzt auch noch mehr Kryptoanlagen mit der US-Politik, sind die Alternative im Endeffekt losgelöst von nationalen Problemen, nationale Wirtschaftsdaten etc. pp. Auf Währung zu setzen. Und für mich ist damit diese Entwicklung, die positive Entwicklung der Edelmetallpreise Gold weitergegeben. Ja, wir können immer mal einen Rückschlag 10-15% erleben, weil die Märkte nicht ganz so frei sind, wie man glaubt. Aber eine Trendwende sehe ich in diesem Sektor nicht.
Um das Thema abzuschließen, ich habe mir das nochmal extra notiert. Bei unserem letzten Gespräch, da hattest du gesagt, nach der US-Wahl wirst du genau den Puls fühlen der Börse und hast da auch gesagt, da könnte schon eine Korrektur im Raum stehen. Jetzt bist du, obwohl es eigentlich für viele, glaube ich, jetzt schlechter aussieht, jetzt positiver. Was war da so der entscheidende Unterschied? Denn dass Trump Frieden will, das wissen wir eigentlich ja schon länger. Also was hat dich da sozusagen beruhigt, als du den Puls gefühlt hast?
An Märkten können wir auf kurzfristige Entwicklungen schauen oder mittellangfristige. Das Thema, dass die größte westliche Volkswirtschaft, Basiskaufkraftparität, China Nummer 1, USA Nummer 2, auf Dollarbasis die USA, dass die eine Leistungsertüchtigung machen, eine Reformpolitik, wie nie zuvor und die dann auch wirklich innerhalb kürzester Zeit jetzt in Umsetzung kommt durch Personen, die an die Schaltstellen gesetzt werden und so weiter. Das hat mich sehr, sehr überzeugt. Was wir erleben, ist im Endeffekt ja eine Abkehr von einer aggressiven Außenpolitik der neokonservativen Prägung, Regime-Change-Politiken. Wir wissen jetzt, NED, staatsfinanziert, die waren nicht NGO, die waren Government Organization, nicht Non-Government Organization. Mhm. Das wird jetzt ja alles offengelegt. Und diese Hinwendung zu einer, faktisch zu einer multilateraleren Ordnung der USA mit dem Reformprozess in der größten westlichen Wirtschaft oder Dollarbasis größten Wirtschaft der Welt, das schafft einfach zukünftig Potenzialwachstum. Ich glaube, das ist auch das, was die Finanzmärkte insgesamt bewerten. Also sie schauen hier über diese kurzfristigen Dellen der Anpassung, was ich vorhin sagte, wenn ich reformiere, tut es erstmal weh, hier und dort. Und da schaut man in der Tendenz eher drüber weg und sieht das große Bild, das optimaler wird für den gesamten Bereich Ökonomie und Potenzialwachstum.
Können wir sagen, auch wenn es vielen vielleicht nicht gefällt, Trump macht gerade alles richtig?
Also so weit würde ich nie gehen, dass ich sage, ich bin auch kein Trump-Fan.
Oder sehr,
aber
oder
ich,
sehr
bewerte die Maßnahmen. Für den Wirtschaftsstandort in den USA macht er enorm viel richtig. Für den Frieden der Welt bezüglich der Ukraine-Krise macht er meines Erachtens alles richtig in Anerkennung der Realitäten, ich sage eingangs dargestellt, mit denen wir konfrontiert sind und um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Auch das sehe ich positiv. Trotz alledem ist das, was er macht, nicht unbedingt, wir reden, findet nicht statt auf Basis der gesetzesbasierten Ordnung. Nehmen wir WTO, nehmen wir Sanktionspolitiken, nehmen wir Zollpolitiken, das ist ja auch eine Sanktionspolitik. Und damit bin ich weniger glücklich. Aber in der Gesamtheit, wenn ich eine Note geben sollte, dann wäre das Ganze im Bereich von 2 bis 2 minus angesiedelt.
Jetzt kommen wir noch zu Deutschland. Da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, weil da machen sich auch viele Sorgen, aber natürlich auch Hoffnungen. Es ist ja eigentlich gerade eine Riesenchance. Wenn wir mal ganz nüchtern draufblicken, man könnte ja vieles richtig machen und die Lage ist schlecht, die Stimmung ist schlecht, also man kommt von niedrigem Niveau. Was erwartest du? Bist du hoffnungsvoll oder bist du in dem Team, die sagen, eigentlich haben die schon verloren, bevor sie angefangen haben? Schwarz-Rot, jetzt mal vorausgesetzt.
Also ich bin ja ein Optimist und ich thematisiere auch im Helmer-Report immer wieder den Begriff das Normativ-Faktische. Und wenn Herr Merz und auch die SPD sich der Realität stellt, dann ist das Bewusstsein da, dass man einen Gerhard Schröder mal zwei in der Reformpolitik machen muss, dann ist dieses Wissen und diese Erkenntnis vorhanden. Und wenn Sie es wirklich ernst meinen mit der Loyalität gegenüber dem Souverän, den Bürgern, den Standort, den Unternehmen und ihnen Zukunftsfähigkeit geben wollen und auch dem Sozialsystem, dann kommen wir um diese Reformen nicht herum. Also insofern bin ich ein Optimist auf Basis des Normativ-Faktischen. Das gilt aber übrigens auch für eine Veränderung der Außenpolitik, weil wir müssen wieder der Broker in der Weltgeopolitik werden und das öffnet uns dann auch alle Türen für unsere Ökonomie. Ich sehe uns noch nicht in dem Erkenntnisstand bezüglich Außenpolitik und wir werden abwarten müssen, was bei diesen Koalitionsgesprächen rauskommt. Wenn wir jetzt Reformpolitik machen, halbseidener Natur, vielleicht in der Größenordnung 1-2% der Wirtschaftsleistung, dann wird das natürlich Grenznutzen verschieben und auch eine gewisse temporäre positive Wirkung entfalten können. Sie wird aber nicht ausreichen, um Zukunftsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu generieren. Und ich erkläre warum. Das Vertrauen der Wirtschaft gegenüber der Politik ist so erschüttert wie noch nie seit 1871. Um das Vertrauen für Investitionen zur Erhaltung des Kapitalstocks, der uns nähert, zu generieren, muss sich jetzt gegenüber der Wirtschaft eine überdimensionierte Offerte machen, um damit zeitnäher wieder in ein Fahrwasser zu kommen, das Stabilität und Potenzialwachstum eröffnet. Und diese Debatten werden in meinen Augen nicht geführt. Das Gute ist, und das höre ich aus den Verbänden jetzt und von Unternehmen, ist, dass die Unternehmen, die existenziell immer stärker bedroht sind, den Druck auf die Verbände so erhöhen, dass der Druck der Verbände auf die Politik, da reden wir von DJK, BDI, BGA, BDA und so weiter, eine Form angenommen hat, die historisch einmalig ist. Und insofern schaue ich hoffnungsvoll nach vorne, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es eine Illoyalität der kommenden Regierung gegenüber den Bürgern, dem Standort und den Unternehmen geben wird.
Wollen wir es hoffen, Volker? Ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel mit der SPD, vor allem mit der gerade ja wieder aus dem Nichts kommenden starken Linkspartei im Nacken. Also ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, ob wir da Schröder 2.0 oder 4.0 oder wie auch immer erleben. Aber wollen wir es hoffen? Du hast viel über Reformen gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz konkret. Was würdest du machen, wenn du jetzt freie Hand hättest?
Kurzfristig hängt die Stabilität und damit der Erhalt unseres Kapitalstocks am Energiethema. Da müssen wir ran. Die Energiepreise müssen mindestens auf ein konkurrenzfähiges, internationales Niveau gebracht werden. Und das auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Es nützt uns nichts, wenn wir für ein Jahr irgendwas machen. Investitionen sind langfristig. Dann muss das Wort des Staates da sein. Die nächsten 10 Jahre halten wir diese Niveaus, koste es, was es wolle. Der zweite Punkt ist, auch mit, hat mit Energie zu tun, das ist einfach, um auch Zeit zu gewinnen für Reformen, dass die Energieversorgungssicherheit so gestaltet ist, dass das Thema Brownout und Blackout im Diktionär der deutschen Ökonomie nichts zu suchen hat. Und davon sind wir weit entfernt. Und dann reden wir über die Notwendigkeit einer anderen außenpolitischen Orientierung. Denn es wird nicht ohne russische Energiemoleküle gehen. Die haben wir auch heute im Netz. Und sie werden immer im Netz sein. Und das sagt die Internationale Energieagentur, alles andere ist Realitätsverweigerung. Ohne russische Energie geht es in dieser Welt nicht. Und es ist verkehrt, wenn man die russischen Moleküle über Indien einkauft oder über Spanien oder über Antwerpen zu Preisen, die hier den Standort schädigen und die Bürger belasten. Also, das wäre der erste Schritt. Der zweite ist, wir müssen im Bereich der Entbürokratisierung dramatisch sportlich sein. Wir sollten uns ein Beispiel hier an den USA nehmen. Da sind wir meilenweit von entfernt, aber ein Beispiel.
Wollen viele ja nicht hören, aber man kann sich auch die positiven Sachen abschauen. Man muss ja nicht immer die negativen mitnehmen.
Genau. Der nächste Punkt ist, wir brauchen, müssen Steuern runterbringen. Nochmal, wir müssen kein Billigsteuerland sein, aber wir müssen in der Mitte der Welt angesiedelt sein. Wir sind im Moment Hochsteuerland. Das verträgt sich nicht. Und der nächste Punkt, der dann kommt, ist für mich Bildung. Im Bildungswettbewerb sind wir vollkommen nach hinten durchgereicht worden. Forschung und Entwicklung ist Zukunft. Wir müssen wieder dahin, wo wir 1914 im Sommer waren, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da waren wir führend in 90% aller Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen und stellten die meisten Nobelpreisträger. Heute ist das China. Laut ESPI-Institut führt heute China 90% der Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendung. Punkt. Wer glaubt, dass man mit Leistungsverweigerung und Anspruchsgesellschaft die Zukunft gewinnt, der macht seine Hose mit der Kneifzange zu. Aber dieses Narrativ gibt es bei uns immer noch und ist politisch sehr ausgeprägt und in der Gesellschaft verankert. Nein, nur mit Hochleistung kann ich diesen Standort, der keine Rohstoffe hat, erhalten. Punkt.
Leute, Hochleistung, das wollen wir hier vorantreiben, Steuersenkungen sowieso und Entbürokratisierung. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne einen Daumen nach oben, gerne den Kanal abonnieren. Eine Frage noch zu China, Volker. Das ist ja auch ein spannendes Thema und natürlich auch wichtig für uns, denn wenn man das mal ein bisschen polemisch zusammenfasst, eigentlich unser Erfolg beruhte auf der Sicherheit durch die USA, Gas aus Russland und boomendes China. Die ersten beiden wackeln gerade ordentlich. China wackelt eigentlich die letzten Jahre ja auch. Das ist da natürlich auch eine dankbare Ausrede für viele Politiker nach dem Motto, oh ja, China läuft nicht, deswegen können wir jetzt hier nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen billig, aber es ist natürlich schon auch was dran. Wenn China nicht wächst und nicht anschiebt, dann ist das natürlich schon ein Problem für die Weltwirtschaft. Kommen die gerade wieder in Schwung? Ist das jetzt nachhaltig oder sind das alles noch Strohfeuer?
Also China wird keinen Boom erleben, aber was wir sehen, ist eine Verstetigung der Wirtschaftsleistung. Wir sehen aktuell die PMIs, Einkaufsmanager-Indizes, besser als erwartet, wachstumsimplizierend. Was wir einfach begreifen müssen, ist das Gesetz der großen Zahl. Heute sind 4,5-5% Wachstum mehr als 10% vor 10 Jahren. Und das heißt, die Wachstumsraten gehen runter, aber die reale Nachfrageausweitung, die dahinter steht, ist enorm. Und das bleibt sie meines Erachtens auch. Und ich hatte eben dargestellt, China ist ja da, wo das Deutsche Reich 1914 war. 90% der Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen sind sie führend. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Wir müssen diesen Wettbewerb annehmen. Die Verneinung des Wettbewerbs, warum denke ich jetzt an Bundesjugendspiele? Keine Ahnung. Die Verneinung des Wettbewerbs ist am Ende die Aufgabe der eigenen Agenda. Und wir müssen in diesen Sektoren Gas geben. Wir haben immer noch das Potenzial. Dieses Land ist nicht schlecht, unsere Unternehmen sind gut. Aber wir müssen die Rahmendaten über Bildung schaffen, dass wir wieder Hochleistungsbildung haben. Und da ich bin ja ein gnadenloser Optimist. Und dann wird es gut. Ich kann Ihnen sagen, ich bin mit Projekten, mein lieber Freund Hans, kein Nachname jetzt, ist in diesem Sektor tätig. Und dann wird man immer wieder konfrontiert mit Geschäftsmodellen. Das sind alles... Das ist so interessant, das ist sensationell, auch im energetischen Sektor. Aber wir machen es nicht, weil wir allokieren dort kein Kapital. Und wir brauchen diese innere Aufbruchstimmung wieder. Ich habe Lust zu gewinnen. Ich will nicht die Welt gewinnen jetzt im Sinne Imperialismus, aber ich will vorne dabei sein. Ich will ein Gewinner sein und ich habe keine Lust, den Loser-Status vorzuschreiben. Da müssen wir hin. Das ist also auch eine Frage des Mindsets. Also ich habe diesen Mindset, den positiv.
Ich hoffe, jetzt wäre mir fast ein blöder Spruch zu dem HSV-Gimpel im Hintergrund rausgerutscht beim Thema ganz
kurz. Darfst du. Also nochmal.
Das spare ich mir jetzt.
Unter HSV-Fans diskutieren wir ganz ehrlich. Es ist angenehmer, in der zweiten Liga oben zu spielen bei einem immer ausverkauften Haus, als in der ersten Liga unten. Und aber vielleicht lüge ich mir jetzt auch selbst in die Tasche.
Aber ich mag den HSV ja auch ganz gerne. Also ich hoffe, dass der HSV mal wieder eine Rolle spielt in der Bundesliga. Gehört auf jeden Fall dazu. Tolles Stadion.
Ja. Aber weißt du was noch? Unter dem HSV-Wimpel ist ja Bismarck, die Bismarck-Bürste. Wenn wir ein Stück weit zu bismarckianischer Außenpolitik zurückfinden, das heißt Empathie für den anderen, verstehen, was seine Position ist, abgleicht mit meiner eigenen Position, Gemeinsamkeiten finden, um darauf basierend Außenpolitik zu generieren. Respekt vor der anderen Kultur, Respekt vor dem anderen politischen System, weil das hat seine Gründe, dass es da ist. Wenn wir diesen Pragmatismus, der einem Otto von Bismarck innewohnt, zur Grundlage unserer Außenpolitik erheben, dann wird uns international Respekt gezollt und die gesamte politische und ökonomische Maschinerie entwickelt sich hin zum Positiven. Pragmatismus und Realpolitik bei diplomatischen Gepflogenheiten, Frau Baerbock, ist die Grundlage für Erfolge eines Landes, seiner Bevölkerung und seiner Unternehmen.
Volker. Ein tolles Schlussstatement und ich glaube, wir können zusammenfassen. Es ist kompliziert, die Welt dreht sich schnell, aber es gibt viel positives Überraschungspotenzial und viele sehen es vielleicht gerade viel zu negativ. Das Potenzial in Deutschland ist sowieso überragend und man kann, auch wenn es gerade vielleicht sich komisch anfühlt, kaufen aus deiner Sicht. Ja. Gerade mit langfristigem Horizont.
Genauso.
Herzlichen Dank. Das hat
großen Spaß gemacht. Es ist mir eine Freude und Ehre. Danke.
Herzlichen Dank, Volker. Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben dalassen und auch vor allem kommentieren. Ich glaube, heute haben wir vor allem Volker Helmer ordentlich Stoff geliefert. Danke in den hohen Norden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.